Herzlich willkommen zur 21. Folge des Mana Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche. Wir gehen direkt in die Startphase. Ich habe eine YouTube-Umfrage gestellt und zwar, wie entscheidet ihr, wann und welchen Commander ihr brauen werdet? Und gerne in die Kommentare schreiben, wenn nichts in der Auswahl passt. Und da habe ich 48 Stimmen insgesamt gezählt und zwar haben 10% davon gesagt, ich baue nur Decks, dessen Archetyp ich noch nicht gebaut habe. Dann 4% sagten, ich baue kein Deck in der gleichen Farbkombination zweimal. 65%, damit Abstand am meisten, haben gesagt, ein neuer Commander, der sich einfach cool liest. Und 10% haben gesagt, wenn der Commander was Einzigartiges kann. Und nochmal 10% anderer Grund, siehe Kommentare. Da gehen wir auch gleich rein. Und zwar schreibt The Morgor mir, ich habe mir die Challenge gesetzt, zu jeder möglichen Farbkombination einen Drachen als Commander zu bauen. Wobei ich mir die Möglichkeit gegeben habe, auch einen anderen zu nehmen. Zurzeit habe ich 17 Decks, davon 6 mit Drachen. Aber habe auch zweimal Decks in den gleichen Farben. Zweimal grün und zweimal grün. Jedes Deck spielt sich anders und macht auf seine Art Spaß. Ja, vielen Dank für das Feedback. Kann ich gut nachvollziehen. Dann schreibt The Superflex da, bei mir ist es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Gründen, ob mir ein Commander zusagt oder nicht. Ich baue gerne Commander mit wenigen Decks auf EDH-Track oder mit einer ungewöhnlichen Strategie. Meistens bekomme ich einen unbewussten Impuls und dann fange ich an zu bauen. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Manchmal macht es einfach Spaß, sich selber Gedanken zu machen und am besten gar kein Cheat-Sheet zu haben, wie beispielsweise EDH-Track, um sich inspirieren zu lassen. Der Off-Topic-Commander schreibt, der Commander muss halt eine coole Socke sein. Ich will ihn ja auch spielen wollen. Oh, auf jeden Fall. Und GameStacks schreibt, der Commander muss mich finden, nicht ich ihn. Er sieht mich, ich baue ihn und wir siegen. Ja, eine wunderschöne Geschichte. So sollte es immer sein. Vielen Dank für euer Feedback. Wir gehen auch gleich weiter in die Hauptphase. Und zwar geht es diesmal darum, Verlieren im Commander und was daran positiv ist. Jetzt würde man erstmal sagen, ja, Verlieren macht mir keinen Spaß, ich will immer gewinnen. Aber es gibt da natürlich das Problem in Commander oder beziehungsweise das Gute an Commander, man spielt zu viert. Das heißt, rein statistisch gesehen, wenn man vier Leute am Tisch sitzen hat und alle gleich starke Decks hätten, dann würde jeder eins von vier Spielen gewinnen, zumindest statistisch gesehen. Und es gibt auch viele andere Kanäle, die das schon durchgerechnet haben. So im Schnitt sollten es immer um die 23-25% sein an Spielen, die man gewinnt in Commander. Das heißt, man muss sich aber auch dementsprechend aufs Verlieren einstellen. Und das ist natürlich ein Punkt, der erstmal an sich, wenn man drüber nachdenkt, keinen Spaß macht. Aber es ist halt eben kein 1-gegen-1-Format. Im 1-gegen-1 würde es sein, wenn starke Decks gegeneinander spielen, die gleich stark sind oder ungefähr gleich stark sind, würde man ungefähr 50% der Spiele gewinnen. Das heißt, jedes zweite Spiel, statistisch gesehen, würde man gewinnen, was dann dementsprechend auch öfter mal, wo man sich drüber freuen kann, dass man mal ein Spiel gewinnt. Aber an das Verlieren muss man sich als Commander-Spieler gewöhnen, weil es kann nicht jeder gewinnen. So ist es einfach. Am Ende bleibt einer übrig. Ich meine, so ist auch dieser legendäre Spruch entstanden von Game Nights. Only one may stand. Naja, ist ja klar. Am Ende gewinnt eben nur einer. Und es gibt wahrscheinlich ein paar mehrere Faktoren, die für das Verlieren verantwortlich sind. Also natürlich, wie gesagt, kann nicht jeder das Spiel gewinnen, aber natürlich kann man Einfluss darauf nehmen, dass man mehr Spiele gewinnt. Und ein Punkt dafür, der mir eingefallen ist, ist einfach das Offensichtlichste, das Deck ist zu schwach. Das heißt, man spielt am Tisch mit Leuten, die generell stärkere Karten, stärkere Decks spielen und dazu habe ich zum Beispiel in der letzten Folge ab wann hört Casual Commander auf, 6 Faktoren aufgezählt, wenn man davon viele im Deck hat oder davon viele in Kombination im Deck hat, die Faktoren ausmachen, dann wird das Deck einfach viel stärker. Ich zähle nochmal kurz auf, was die 6 Punkte waren. Es war optimierte Mana, freie Zauber, schnelles Mana, Lehrmeister, Kombos und Stacks. In der Infokarte habe ich auch nochmal das Video verlinkt, falls ihr es danach der Folge nochmal anschauen wollt oder anhören wollt. Und man muss halt dazu sagen, dass wenn das Deck zu schwach ist, hat man natürlich weniger Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ich habe allerdings auch schon öfter gesehen, dass wenn jemand ganz hinten liegt, weil er ein schwächeres Deck spielt, nicht so stark beachtet wird von den Leuten, die stärkere Decks spielen und am Ende das Spiel aufräumt. Von hinten quasi. Das kann auch passieren. Aber ein Grund zum Beispiel, warum manche Decks einfach nicht so gut funktionieren, ist, weil sie vielleicht nicht synergistisch genug gebaut sind. Also beispielsweise ein Artefakt-Deck spielt, in dem man viel zu wenig Artefakte spielt. Oder vielleicht gar nicht. Oder zu wenige mit Synergien, die mit Artefakten funktionieren. Beispielsweise könnte man Osgir, der Rekonstrukteur, spielen. Kostet 2, rot und weiß. Hat 4/4, ist eine legendäre Kreatur. Riese, Handwerker. Und der hat Wachsamkeit und für ein Mana opfere ein Artefakt. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Und für X und Tappen, schicke eine Artefaktkarte mit Mana-Betrag X aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge 2 Spielsteine, die Kopien der ins Exil geschickten Karte sind. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Und wenn man dann eben zu wenig Artefakte hat, dann kann dieser Commander natürlich nicht wirklich gut funktionieren. Das heißt natürlich, wie gesagt, das Deck muss irgendwo eine gewisse Synergie bieten. Es hilft aber auch nicht unbedingt, dass man die Artefakte einfach nur auf der Hand oder auf dem Spielfeld liegen hat. Klar, man kann sie opfern, aber man möchte die natürlich auch mit Loot-Effekten wieder in den Friedhof bringen. Beispielsweise Faceless Looting, die eine Hexerei für ein rotes, kann man 2 Karten ziehen, 2 Karten abwerfen und dann eben das für ihre Rückblendekosten aus dem Friedhof wieder spielen. Und das ist so der erste Punkt. Man hat ein Deck, was zu schwach ist. Es kann viele verschiedene Gründe haben, warum das so ist. Aber auf jeden Fall ist das so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, das Deck ist zu stark. Das hört sich jetzt erstmal unlogisch an, weil man verliert ja Spiele nicht, wenn das Deck zu stark ist. Aber doch, wenn das Deck zu stark ist und man nicht das Deck darauf auslegt, dass man sehr, sehr schnell gewinnt, also quasi nicht nur das ausnutzt, dass es einfach ein starker Commander ist, und dann eben nicht schnell genug gewinnen kann, dann kann es sein, dass man auch häufiger verliert. Also beispielsweise eine Karte wie Myrim, der Wächterwurm, kostet 3, grün, blau und rot, hat 6/6, ist eine legendäre Kreatur, Drache Geist und er hat fliegend Abwehr für 2 generische oder beliebige Mana und sagt immer, wenn ein anderer Nicht-Spielsteindrache unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie davon ist, außer dass der Spielstein nicht legendär ist, falls der Drache legendär ist. Und das ist so ein Commander, der liest sich extrem stark, der ist auch extrem stark, aber jeder am Tisch weiß, der ist stark. Das heißt, die Removal Spells werden dafür aufbewahrt. Man wird versuchen, den so früh wie möglich zu entfernen oder so zu entfernen, dass der Gegner nicht mit dem Drachen wieder enttappt. Und da gibt es auch noch andere, zum Beispiel fällt ein Korvold, Fae Cursed King, kostet 2, schwarz, rot und grün. Hat 4/4, ist eine legendäre Kreatur, ein Drache Adliger, hat fliegend, sagt immer, wenn Korvold Faker's King ins Spiel kommt oder angreift, opfere eine andere bleibende Karte. Hört sich erstmal nicht so gut an, aber dann, immer wenn du eine bleibende Karte opferst, lege eine +1/+1 Marke auf Korvold und ziehe eine Karte. Ja, und das sind halt eben beides so starke Commander, das heißt, wenn man die spielt, ist man sofort der Fokus des Tisches. Es sei denn, die anderen spielen natürlich auch so starke Commander, ist klar. Aber, wie gesagt, wenn man zu stark ist und nicht kapitalisieren kann drauf, dass man schnell das Spiel auch holt, dann werden alle auf einen gehen und man wird wahrscheinlich als erstes ausgenockt werden. Ein weiterer Punkt ist, man kann auch einfach Pech haben. Also Pech beim Kartenziehen. Und das ist ein generelles Thema. Also nur weil man 1 oder 2 oder 3 Spiele mit einem Commander verliert, heißt das nicht, dass das Deck schlecht ist oder dass das Deck zu stark ist oder dass es einfach nicht funktioniert, sondern man kann auch einfach das klassische alte Pech haben. Jeder kennt's. Man geht auf eine Friday Night Magic, man draftet sich ein Deck zusammen, was eigentlich ziemlich stark ist und wo alle auch sich das Deck anschauen und sagen, ja, das ist ein ziemlich starkes Deck, aber man verliert nur, weil man einfach Pech hat. Und das kann zum Beispiel daran liegen, man zieht einfach nur Länder nach, wo man eigentlich keine Länder bräuchte. Oder man zieht gar keine Länder und kann danach auch nichts mehr ausspielen, weil die Mana-Kosten dann teurer werden für die Karten, die höhere Effekte haben. Oder man kann seinen Commander nicht spielen. Oder man hat sogar nicht genug Kartenzieheffekte im Deck, was eines der wichtigsten Punkte ist überhaupt. Denn Kartenziehen heißt quasi, man hat mehr Ressourcen, man kann dann eben auch Länder nachziehen oder andere Dinge. Und es sollte aber nicht die Regel sein. Also falls doch, sollte man sich das Deck gegebenenfalls nochmal genau anschauen, hat man genug Kartenzieheffekte im Deck, hat man die richtige Anzahl an Ländern im Deck, kann man da irgendwie noch was optimieren. Viel einfacher wird es dann natürlich dann auch, wenn man einen Commander hat, der selber einem Karten ziehen kann. Wie beispielsweise Marneus Kalga, der ist aus den neuen Warhammer Decks, kostet 2, weiß, blau und schwarz, hat 3/5, ist eine legendäre Kreatur, Astartes Krieger und hat Doppelschlag und Meistertaktiker. Immer wenn ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen, ziehe eine Karte. Und dann eben noch Ordensmeister für 6 beliebige Mana, erzeuge 2/2 weiße Astartes-Krieger Kreaturenspielsteine mit Wachsamkeit. Also so kann man auch dem entgegenwirken, wenn man der Meinung ist, dass mit dem Kartenzieh-Effekten, das kommt irgendwie nie richtig zusammen, kann man sich natürlich auch dafür entscheiden, einen Commander zu bauen, der schon eingebaut hat, dass er Karten zieht. Macht natürlich deutlich stärker, das kann wieder in die Richtung gehen, dass das Deck zu stark wird, aber wie gesagt, wenn man damit eher Probleme hat, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Punkt. Dann Politik machen fällt schwer, ist noch ein weiterer Punkt, der mir eingefallen ist. Und zwar ist es natürlich trotzdem immer relevant. Commander ist ein Multiplayer-Spiel, es ist ein soziales Spiel. Das heißt, man möchte auch manchmal Deals machen mit seinen Freunden, um gegebenenfalls ja, noch einen Zug länger zu überleben oder vielleicht sich einen Gegner zu machen, aber dafür einen Freund zu machen und ebenso seine Strategie ausbauen zu können. Das Problem ist nur, Politik ist ein, ja, fast schon ein Social Skill, den man haben muss, der mit dem Deckbau jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun haben muss, aber kann. Das heißt, man kann Karten in seinen Decks einbauen und das ist jetzt zwar kein Punkt, der einen zum Verlieren bringt, aber der einen vielleicht dem Gewinnen näher bringt oder beziehungsweise eben, ja, dass man aus dem Fokus rausfällt. Zum Beispiel gibt es eine Karte, die ist relativ neu von der Krieg der Brüder. Heißt Loran vom dritten Pfad, kostet 2 und weiß, 2/1, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Handwerker, hat Wachsamkeit und sagt, wenn Loran vom dritten Pfad ins Spiel kommt, zerstöre bis zu einem Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, das ist schon mal ziemlich gut, man kann das tappen, du und ein Gegner deiner Wahl zieht je eine Karte. Das heißt, mit dem kann man dann mit Gegnern, je nachdem, Deals machen und fragen, naja, wenn du mich jetzt beispielsweise nicht angreifst, dann lass ich dich eine Karte ziehen, bevor du wieder dran bist. Oder eine ganz andere Karte, die heißt Raffinierte Symmetrie, kostet 1 schwarzes, ist eine Hexerei und sagt, bestimme 2 Spieler deiner Wahl, jeder von ihnen durchsucht seine Bibliothek nach einer Karte, mischt dann seine Bibliothek und legt die Karte obendrauf. Und das sind auf jeden Fall so Effekte, womit man quasi sich ein bisschen wieder ins Spiel zurückholen kann oder eben den ausgleichen kann, dass die Decks vielleicht nicht ganz so stark sind. Aber warum ist es dennoch etwas Positives, das Spiel zu verlieren? Es gibt ein paar Punkte, die mir eingefallen sind und schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Kommt auf den Discord, wenn ihr noch weitere Punkte habt, die euch einfallen. Auf jeden Fall ist mir eingefallen, also es gibt weiteren Anlass dazu, Deckanpassungen ja, durchzuführen und weit fortzuführen. Also quasi ein stetiger Deckbau-Verbesserungsprozess. Und da gibt es so ein paar, soll ich sagen, 2 Punkte, die mir eingefallen sind, die ein bisschen damit reinspielen. Also beispielsweise Meta-Anpassungen. Das heißt, man verbessert sein Deck in seiner lokalen Meta. Wenn man jetzt beispielsweise wirklich mit den gleichen Leuten immer spielt, sagen wir, jede Woche treffe ich mich mit Freunden, treffen uns zum Commander-Spielen. Und man merkt, es gibt so ein gewisses Schema, ein gewisses Muster, was Leute spielen. Ja, dann kann man darauf eben sein Deck ein bisschen anpassen. Zum Beispiel, wenn man in seiner Spielgruppe mehr Artefaktspieler hat, also Gegner, die halt sehr, sehr viele Artefakte spielen an sich, dann macht es Sinn, auch mehr Artefakt-Removals zu spielen, also Karten, die Artefakte zerstören können oder irgendwie generell Artefakte verhindern können, was auch immer euch da einfällt. Da gibt es zum Beispiel eine gute Karte, die heißt Aufscheuern oder Braid auf Englisch, kostet 1 und rot, ist ein Spontanzauber und sagt, bestimme eines. Aufscheuern fügt einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu oder zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Das Gute dabei ist, die Karte ist relativ flexibel. Das heißt, man kann auch gegebenenfalls eine Kreatur zum Beispiel töten, beispielsweise den gegnerischen Commander oder was man auch immer gerade sieht, was immer sehr, sehr gut ist, wenn man ja ein bisschen flexibler ist auf jeden Fall. Oder wird in der Meta zum Beispiel, werden viele Board-Wipes gespielt. Natürlich kann man dann Neutralisierungszauber spielen, also quasi verhindern, dass die überhaupt ausgeführt werden. Aber man kann ja zum Beispiel auch dann auch anders drauf reagieren. Beispielsweise mit ein bisschen mehr Schutz. Sowas wie zum Beispiel eine Karte aus Kamigawa Neon Dynasty, die letztes Jahr rauskam. Prozession des wirbelnden Nebels. Kostet X und blau, Das ist ein Spontanzauber und sagt, als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du eine beliebige Anzahl an blauen Karten aus deiner Hand ins Exil schicken. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede auf diese Weise ins Exil geschickte Karte 2 weniger. Und bis zu x Kreaturen deiner Wahl destabilisieren sich. Und mit sowas kann man dann beispielsweise sein Board, sein Spielfeld beschützen, wenn Gegner anfangen, Board-Vibes rauszuhauen, links und rechts. So bleibt man da ein bisschen außen vor. Und das Beste dabei ist, man ist sicher bis zu seinem nächsten Zug und kann dann quasi auch angreifen. Das heißt, man bräuchte jetzt schon einen Spontanzauber als Board-Vibe, um irgendwas dagegen machen zu können. Und wie gesagt, man selber behält alles, während alle anderen Gegner alles verlieren. Das heißt, man ist quasi sehr weit voraus im besten Fall. Ja, dann kann man natürlich auch sagen, nicht nur die Meta passt sich an, sondern eben auch kann man über Karten drüber gehen, die nicht performt haben. Also Karten, die nicht performt haben, einfach austauschen. Das heißt, jeder kennt es, man spielt sein Commander-Deck, man spielt seine Kreaturen, man spielt alles aus und man merkt irgendwie, die Karte hat jetzt irgendwie gar nichts getan oder die war viel zu langsam oder die war viel zu teuer. Und solche Erfahrungen habe ich auch schon viele gemacht und daraufhin meine Decks angepasst. Beispielsweise habe ich in meinem Lieblingsdeck eine Karte gespielt und zwar Utvara Höllendrache. Kostet 6 und 2 rot. Hat 6/6, ist ein Kreatur, Drache. Fliegend und sagt immer, wenn ein Drache, den du kontrollierst, angreift, erzeuge einen 6/6 roten Drache-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. An sich eine sehr, sehr starke Karte, würde ich sagen auch noch deutlich besser als in einem drachenspezifischen Deck. Ich habe es bloß damals gespielt in einem Token-Deck und es ging darum, ihn zu spielen und zu kopieren, weil wenn man nicht im gleichen Zug angreifen kann mit ihm, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man mit ihm auch wieder enttappt. Das ist so die Erfahrung, die ich halt gemacht habe. Und dann wird es aber auch gleich schon teuer, weil er kostet selber 8 Mana und man muss dann nochmal irgendwie den kopieren können. Das kostet ja auch nochmal Mana gegebenenfalls. Das heißt, man braucht dann irgendwie schon 9, 10, 11, 12 oder wie viel Mana auch immer. Und dann wird es echt übel. Und habe dann einfach gemerkt, dass es einfach zu teuer für das spezifische Deck war. Und habe ihn dann quasi ausgetauscht, weil es einfach nicht in dem Zug, wo es aufs Spielfeld gekommen ist, das machen konnte, was es machen sollte. Und weil es von den Mana-Kosten her einfach zu teuer war. Genau. Dann, was auch noch ein Punkt ist, warum Verlieren doch etwas Positives sein kann, man sollte das Spiel Revue passieren lassen. Eines der mächtigsten Tools in allen digitalen Spielen, die man so kennt, ist die Replay-Funktion. Ich habe beispielsweise jahrelang League of Legends gespielt oder auch StarCraft 2, das erste StarCraft. Und am meisten darüber lernt man, wenn man quasi seine Spielstrategie sich anschaut, schaut, was passiert ist, welche Entscheidung man getroffen hat. Vor allem von außen gesehen macht das nochmal einen Unterschied, als wenn man selber in der Situation ist. Und dann analysiert, warum ich diese Entscheidung getroffen habe und warum sie sehr wahrscheinlich falsch war, was ich stattdessen hätte tun sollen. Und das vergessen viele Leute bei Magic auch, wenn man das ein bisschen strategischer angehen möchte, dass man vielleicht nicht unbedingt darauf schauen sollte, ja, der Gegner hat Karte XY gespielt, deswegen habe ich verloren, die Karte ist total, total stark, die ist overpowered oder was auch immer, sondern was für Spielentscheidungen habe ich getroffen, die am Ende dazu geführt haben, dass ich das Spiel verloren habe. Vielleicht hat man irgendwie einfach das Falsche zum Beispiel entfernt vom Spielfeld, was man hätte eigentlich nicht machen sollen. Beispielsweise, sowas ist mir auch schon mal passiert, also ein Gegner spielt einen Esper-Wachposten oder Esper-Sentinel, kostet ein weißes und das ist eine Artefaktkreatur, Mensch-Soldat, hat 1/1 und sagt immer, wenn ein Gegner zum ersten Mal in einem Zug einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkt, ziehe eine Karte, es sei denn, jener Spieler bezahlt X, wobei X gleich die Stärke des Esper-Wachposten ist. An sich eine sehr, sehr starke Karte, aber sie ist nicht unbedingt spielentscheidend. Und dann habe ich schon gesehen, dass die Karte entfernt worden ist, spiele selber ein Artefakt-Deck und dann im nächsten Zug spielt dann jemand den sammelnden Bubo oder auf Englisch Collector Oof für ein farbloses grünes, eine 2/2 Kreatur Bubo und sagt, aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht aktiviert werden. Und das ist natürlich deutlich, deutlich schlimmer als der Esper-Wachposten. Natürlich ist es natürlich nicht schön, wenn der Gegner so viele Karten spielen kann. Aber vielleicht hätte ich da meinen Removal-Zauber, beispielsweise eine Karte, um es zu zerstören, eine Kreatur, hätte ich es vielleicht lieber ein bisschen aufbewahrt und vielleicht später gespielt. Und das sind so Sachen, man sollte dann darüber gehen, warum habe ich das Spiel verloren, wo hätte ich was besser machen können. Weil man hat keinen großen Einfluss darauf, was die Gegner spielen. Klar kann man darüber sprechen, dass man vielleicht schwächere Karten spielt oder so, aber man kann ja nur sich selber aktiv beeinflussen. Deswegen sollte man auch ein bisschen über seine Spielentscheidungen nachdenken und man eventuell vielleicht zu anderen Entscheidungen kommt in späteren Spielen. Und man muss lernen, mit Niederlagen umzugehen. Wie ich schon eben gesagt habe, Commander ist ein soziales Format und es geht sehr oft nicht darum, den Gegnern die Kombos ins Gesicht zu klatschen, sondern man will sein Deck spielen, die Synergien nutzen und coole Dinge machen. Für mich ist es ein erfolgreiches Spiel in Commander, wenn mein Deck wenigstens einmal im Spiel das macht, was es machen soll. Beispielsweise habe ich mir ein Chisgoria-Deck gebaut, was übrigens einer der Top 5 Commander ist von mir, aus Phyrexialis wird 1, Link in die Infokarte, und macht folgendes. Chisgoria, Tyrannen der Schmelze, kostet 6 und 3 Rot, hat 5-4, ist eine legendäre Kreatur, Drache, hat Affinität zu Artefakten, das heißt, dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jedes Artefakt, das du kontrollierst, 1 weniger. Hat Fliegend, Eile und immer wenn Chisgoria Tyrannen der Schmelze angreift, schicke die obersten 5 Karten deiner Bibliothek ins Exil. In diesem Zug kannst du davon eine Artefaktzauber wirken. Falls du dies tust, hat er Affinität zu Artefakten. Und für mich ist es eigentlich dann schon ein erfolgreiches Spiel, wenn ich diesen Effekt 1, 2, 3 Mal in einem Spiel ausnutzen konnte. Mir geht es nicht darum, dass ich den immer wieder gewinne, immer wieder die Gegner aus dem Spiel auslocke oder so. Ich will hauptsächlich, dass mein Deck wenigstens ein bisschen das machen konnte, was es machen sollte. Und für mich steht hauptsächlich die soziale Interaktion mit den Mitspielern im Vordergrund. Natürlich will ich auch Decks so bauen, dass sie gewinnen können. Also ich werde schon starke Karten reintun, auf jeden Fall. Aber ich will hauptsächlich, dass mein Deck zumindest ein-, zweimal was machen kann in dem Spiel. Wenn ich jetzt ein Deck habe, was gar nicht einmal das macht im Spiel, was es machen soll, also vom Commander aus, von der Strategie aus her, dann ist das für mich eigentlich der Punkt, wo ich sage, da muss ich vielleicht noch mal rangehen an das Deck und noch mal schauen, ob ich irgendwas ändern kann, weil ich habe überhaupt kein Licht gesehen. Genau, das waren jetzt so die Punkte. Wir gehen jetzt gleich in die Endphase und zur 20. Mana-Zugsfolge. Ab wann hört Casual Commander auf? Schreibt BarbarenDave28. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass jeder spielen soll, was er möchte. Allerdings wird es schwierig, wenn 3 oder 4 Spieler konstant in jedem Spiel damit beschäftigt sind, den 4. Spieler rauszunehmen, weil er sonst Turn 4 oder 5 ständig gewinnt und die anderen dann erst anfangen können, ihre Decks zu spielen. Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Man möchte ungefähr gleichmäßig starke Decks spielen, was man nicht verhindern kann, aber ich meine, das macht auch so ein bisschen für mich den Reiz aus. Wenn ich weiß, jemand spielt starke Decks, dann hat man das immer so ein bisschen im Hinterkopf, man wird ein bisschen achtsamer spielen gegen den und das ist auf jeden Fall, finde ich zumindest, okay. Man muss halt immer in der Spielgruppe schauen, was halt passt. T-Dot schreibt, wo hört Casual auf? Eine verzwickte Frage. Das wird wohl jeder anders sehen. Ich finde, dass man mit 0 CMC, Fast Mana, Tutoren, keine Fetchlands und so weiter, Infinite-Kombos und von Haus aus extrem starken Commandern bereits den Casual-Bereich verlässt. Das sollte zugunsten des Spielspaßes schon kurz abgesprochen werden, wenn man so ein Deck spielen will. Mein Mirim wird deswegen in Zukunft auch an der kurzen Leine gehalten. Ha, finde ich lustig, habe ich ja vorhin erwähnt. So ein Sonderling sind die Treasures, wie ich finde. Ist das schon Fast Mana? Inwieweit sind die Spiele ohnehin schon gelaufen, wenn ein Spieler 20 plus Treasures auf dem Tisch liegt? Und so weiter. Über das Thema kannst du, glaube ich, 10 Videos machen und hast noch nicht alle Facetten abgedeckt. Definitiv, gebe ich dir recht, ist ein sehr, sehr schweres Thema. Man kann das gar nicht so genau festhalten, ab wann ein Deck nicht mehr casual ist oder so. Aber ja, auch die Treasures sind relativ stark inzwischen in der Mache. Dadurch werden andere Karten auch wieder stark. Auf jeden Fall vielen Dank für dein Feedback. Dann NitroX Deluxe schreibt, CEDH beginnt für mich schon dann, wenn an einem Casual-Tisch nur noch einer Spaß hat und den anderen überlegen ist. Wenn es keine Vorgespräche über Deckstärke gab, also eine 7+ am Vierertisch gespielt wird. Ja, das ist natürlich klar, wenn die Unterschiede Decks so groß sind, dass man auch nicht mehr hinterherkommt, ist natürlich Spaß für keinen. Aber ich wage mal zu sagen, dass es auch jemand, der diese super starken Decks spielt, auf Dauer keinen Spaß damit hat, wenn ihr alle immer wegstompt. Und ich denke, das ist wirklich so ein Thema, wenn man sozial gesehen jetzt nicht komplett inkompetent ist, dass man dann schon irgendwann zu einem Punkt kommt und sagt, ich baue mir jetzt mal ein anderes Deck, weil irgendwie macht es mir keinen Spaß, immer jedes Mal einen Zug 3 zu gewinnen oder so. Und dann schreibt Boyboy noch, du weißt schon, dass du jetzt eine Folge zu den Ländern machen musst, oder? Ja, weiß ich. Ich werde es aber auf jeden Fall nicht in der nächsten Zukunft machen, aber ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf. Und über Instagram schreibt noch Daniel Vatarek zur 20. Folge. Spannendes Thema. Die Folge höre ich mir safe an. Ein CEDH-Deck hat dieselben Komponenten wie ein Casual-Deck. Der Unterschied ist, dass ein Casual-Deck nicht den Anspruch bzw. die Möglichkeit hat, in Turn 2 zu gewinnen oder den Win in Turn 3 vorzubereiten. Dazu zähle ich nicht die 1%ige Chance für eine perfekte Hand. Es geht hier auch um Konstanz. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Man will halt schauen, dass man das Deck konsistent behält, dass man quasi sein Deck spielen kann. Und bei sehr, sehr starken Decks geht es halt darum, so schnell wie möglich zu gewinnen oder die Gegner auszubremsen, dass sie nicht so schnell gewinnen können. Genau. Dann würde mich jetzt noch interessieren, wie wichtig ist für euch das Gewinnen im Commander? Ist es euch egal oder spielt ihr einfach ganz gerne und sagt ja, wenn ich gewinne, ist das auch ganz nett, aber es ist nicht unbedingt zwangsweise dafür, dass ich Spaß habe. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare oder kommt gerne zum Discord und diskutiert ein bisschen mit uns. Sind auf jeden Fall schon ein bisschen gewachsen im Discord. Die letzten Male, letzten Episoden kamen ein paar Leute dazu. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Like da. Followt gerne den Podcast auf den Podcast-Netzwerken, wo ihr es hört, wie Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Commander-Spielen.